So, auf die Weise eben Gottesdienst miteinander zu feiern. Ja, so langsam hat man ein bisschen Übung drin. Mir geht es auch so, man lernt es so ein bisschen auch in eine Kamera reinzusprechen. Aber auf der anderen Seite so richtig dran gewöhnen will ich mich auch nicht. Wir brauchen quasi gerade, ist es nötig, die Social Distance, aber wir merken, wir sind eigentlich nicht dafür geschaffen. Wir brauchen Begegnung. Und ich hoffe, wenn ich das nächste Mal wieder nach Göppingen komme, irgendwann im neuen Jahr, dass wir uns dann auch wieder live sehen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was heute für ein Tag ist. Ja, wahrscheinlich sagt ihr, ja klar, Sonntag, das stimmt, schon mal 100 Punkte, Sonntag ist heute. Aber es ist auch ein spezieller Tag, nämlich der sogenannte Ewigkeitssonntag. Ja, so in dem Kreis, wo ich so unterwegs bin, in Freikirchlichen, wird es weniger manchmal so in wahrgenommen oder in Betracht genommen, auch dieses Kirchenjahr. Also Ewigkeitssonntag, es ist das letzte Sonntag im sogenannten Kirchenjahr. Und hurra, hurra, nächsten Sonntag ist schon erster Advent. In diesem Ewigkeitssonntag machen wir uns eines bewusst, dass unser Leben hier endlich ist. Aber dass wir dennoch in dieser Endlichkeit des Lebens eingewoben sind, in diese Ewigkeit Gottes. Birgit hat es vorher schon gesagt, zitiert aus dem Predigerbuch, alles hat seine Zeit. Und dann im gleichen Kapitel steht dann auch, dass Gott die Ewigkeit schon in unsere Herzen hineingelegt hat. Also wir sind von Gottes Schöpfung her auf Ewigkeit hin geschaffen. Ich habe diese Woche ein bisschen eine herausfordernde Woche gehabt. Ich habe am Dienstag einen 53-jähriger Mann aus unserer Gemeinde beerdigt. Am Dienstag, gleicher eben Jahrgang wie ich. Er hinterlässt seine Frau und 5 Kinder. Eine Diagnose im September, Krebs, Bauchraum, Nieren und ja, Blase. OP, gedacht, naja, Chemo startet dann. Aber nach der OP ist er immer schwächer geworden. Es hat Komplikationen gegeben. Und dann ist er verstorben. Tod. Und doch nicht tot. Und ich finde es so wichtig, dass wir das in diesem Ewigkeitssonntag auch neu nochmal für uns so aufnehmen. Billy Graham hat es mal gesagt, kurz vor seinem Tod, der bekannte Evangelist. Er hat gesagt, wenn sie euch sagen, ich wäre tot, dann glaubt ihnen kein Wort. Ich bin nicht tot, sondern es hat sich nur meine Adresse geändert. Und ihr Lieben, das ist doch eine Perspektive, die von uns als Christen ausgeht. Das ist die Frage, ist es jetzt nur Vertröstung oder ist es wirklich lebendige Hoffnung? Gerade in dieser Zeit, in der wir jetzt auch leben, wo es viel um Krankheit und Infektion und Gefährlichkeit auch geht und wo Leute auch ein Stück weit existenzielle Ängste haben, auch für ihr Leben. Und das macht ja auch für uns Christen nicht halt, aber darin auch mit dieser lebendigen Hoffnung auch zu leben. Und echte Hoffnung ist ja viel mehr als Optimismus, sondern sie ist begründet in der Wahrheiten Gottes. Da nochmal ein Vers, 1. Petrus 1, Vers 3, der gefällt mir auch genial. Das ruft Petrus am Anfang seines Briefes aus. Hey, ihr Gläubigen, ihr Nachfolger Jesu Christi, ihr seid wiedergeboren. Und jetzt zu was? Ihr seid wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Warum? Durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Und ihr habt dann geht's weiter, ihr habt ein unvergängliches Erbe durch ihn erhalten. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Ich glaube, das braucht diese Zeit so sehr, in der wir jetzt gerade sind. Menschen mit echter Hoffnung. Mit was oder über was reden wir auch mit den Menschen, auch über vieles wird gerade hin und her diskutiert, über Sinn und Unsinn von gewissen Maßnahmen, da kann man sich fusselig diskutieren. Sollten wir nicht in all diesen Diskussionen eher den Fokus immer wieder darauf setzen, in den Gesprächen auch mit anderen Menschen, welche Hoffnung denn in uns lebt? Petrus sagt es mal an einer anderen Stelle, wo er sagt, seid jederzeit bereit, Rechenschaft zu geben von der Hoffnung, die in uns ist. Sollten wir nicht über den reden, über den Gott der Ewigkeit, der die große Klammer der Weltgeschichte ist und auch die große Klammer in unserem Leben. Ihr Lieben, das heißt ja nicht, wir negieren die Herausforderungen, die aktuellen Herausforderungen. Und auch bei dem Jens hieß er, der jetzt verstorben ist, in dem Wissen, dass sein Leben gehalten ist, auch wenn man das Gefühl hat mit 53, das ist echt wie abgebrochen. Und dennoch ist dieser Glaube, hier ist das A und das O, Alpha und Omega, der Gott, der ihn hält, der ihn trägt. Und das ist eine Hoffnung. Jesus, der letztendlich der Herr dieser Welt ist und mit dem und mit dieser Welt und auch mit unserem Leben zum Ziel kommt. Hoffnung. Ihr Lieben, was ist mir heute auf dem Herzen? Ich möchte mit euch drüber nachdenken, was braucht's jetzt gerade auch in dieser Zeit? Was braucht es? Mit was sollten wir uns als Kinder Gottes stark beschäftigen? Ich weiß, auch unter Christen, es ist viel Diskussion, viel, manchmal auch Streiterei, und es ist gut, wachsam zu sein auch, das darf man auch sein, aber mir ist das manchmal viel zu angstfokussiert. Wir bräuchten manchmal so eine Adlerperspektive. Wir hatten die Woche Gebetshaus und da hatte jemand den Eindruck, und es hat mir sehr gut gefallen, und hat auch gesagt, wir Christen sind genauso wie die anderen Menschen auch. Wir bewegen uns ganz stark oft nur in der horizontalen Ebene, also in den Diskussionen über alles Mögliche, wo wir mit einsteigen und hin und her bewegen. Da ist nichts anderes, weil wir nur auf der horizontalen Ebene uns bewegen und die vertikale ein Stück weit nicht mehr im Blick haben. Sondern eher zu fragen, die Adlerperspektive, was meine ich damit, ist zu sagen, Geist Gottes, heb uns mal ein Stück raus aus diesen Diskussionen und lass uns erkennen, was ist dir für diese Zeit echt wichtig. Und eines ist mir ganz besonders für diese Zeit wichtig, und ich glaube, darüber habt ihr sicherlich schon manches drüber gehört, aber ich glaube, das war nochmal in der Vorbereitung so, und als ich mich gestern Nachmittag nochmal hingesessen habe, was habe ich für euch Göppinger, da war echt so ein Flow auch drin. Und ich weiß, es bewegt mich auch nicht nur für euch Göppinger, sondern auch für uns als Gemeinde und ich glaube für den Leib Christi eben auch. Es geht darum, in dieser Zeit braucht es einen starken Leib Christi. Wir brauchen einen starken Leib Christi. Ich möchte mit euch heute nochmal euch inspirieren, aber ein Stück weit, wenn ich das so sagen darf, auch ein Stück weit positiv mahnen und sagen, verliert euch nicht im Klein-Klein, sondern erkennt die Notwendigkeit dessen, dass der Leib Christi, die Gemeinde Jesu Christi gestärkt ist in dieser Zeit der Herausforderung, und gestärkt hat viel mit dem zu tun, wie wir miteinander Beziehungen auch leben. Ich habe es mal genannt, die Notwendigkeit von Reich Gottes Beziehungen in dieser Zeit. Da möchte ich mit euch heute nochmal drüber nachdenken. Die Notwendigkeit von Kingdom, Reich Gottes Beziehungen in dieser Zeit. Ich habe es gerade gesagt, das war auch so, wo die Woche der Herr zu mir gesprochen hat, Günther, in dieser Zeit braucht es einen starken Leib Christi, der gegründet ist in mir und auch ineinander stark verwoben ist. Und dann gucke ich auch in unsere Gemeinde rein, und ich habe mich die Woche mit anderen Leitern auch ausgetauscht, und das ist nicht nur bei uns, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Diese Zeit braucht eigentlich jetzt gerade ein starker Leib Christi. Und was passiert? Und das ist das Dramatische. Zum Teil, wir schwächen uns gegenseitig. Beziehungen zerbrechen. Ich weiß von Hauskreise, Menschen, die schon Jahre unterwegs sind, wo ich kürzlich jetzt gehört habe, wo sie sagen, wir verlieren unsere Einheit über die ganze Corona-Diskussionen darüber, ob was jetzt wie von außen gesteuert ist oder ob die Regierung es eigentlich gut meint, aber halt vielleicht ein paar Fehler macht, ob manche Maßnahmen ein Angriff aufs Grundgesetz sind oder auch nicht. In all diesen emotionalen Diskussionen, ich will mir da jetzt gar nicht, ich habe für mich da eine Position, aber um das geht's jetzt mir heute gar nicht. Ihr Lieben, man kann drüber diskutieren, man kann drüber streiten, aber die Fakt ist der, wenn wir uns hier in dieser Stelle auseinanderdividieren lassen, dann kommt der diabolische Angriff, ist nicht von außen, von irgendjemand, sondern der diabolische Angriff geschieht genau unter uns. Und wenn wir da nicht wachsam sind, manchmal habe ich den Eindruck, wir sind manchmal an der falschen Stelle wachsam. Paulus sagt in Epheser 4, Vers 3, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren. Ich habe den Eindruck, wenn ich Paulus so lese, er hat viele Themen in seinen Briefen, aber eigentlich sind es immer so fast zwei Hauptstränge. Das eine ist, das Evangelium der Gnade zu verkünden, eben, dass wir in die Freiheit der Kinder Gottes hineinkommen. Und wisst ihr, was der zweite Aspekt ist? Ist diesen Laden namens Gemeinde Jesu zusammenzuhalten. Judenchristen, Heidenchristen, unterschiedlicher kann es nicht sein. Und er sagt nicht, ja, jeder macht, soll sein Ding irgendwie machen. Ja, separiert euch, verstreitet euch ruhig. Nein, er ruft hier mahnend auf, befleißigt euch. Und hört ihr das Wort befleißigt? Das ist eine Entscheidung. Das fällt dir nicht in Schoß. Einheit fällt dir nicht in Schoß, sondern das ist etwas, wo dein Wille dazugehört. Und Gott schenkt dann auch das Gelingen dazu. Reich Gottes Beziehungen, um das geht's mir heute. Wie sehen die aus? In der Apostelgeschichte wird uns da ein Bild davon gezeichnet. Besonders, ich lese mal zwei Verse. Und da kommt auch der Zusammenhang zwischen Reich Gottes Beziehungen und die Autorität und die Kraft der Gemeinde Jesu, wo das zusammenführt. Hört mal genau hin, Apostelgeschichte 4, 32 und 33. Da heißt es, die Menge aber derer, die gläubig geworden sind, war ein Herz und eine Seele. Das ist die Beschreibung. Die Menge derer, die gläubig geworden sind, waren ein Herz und eine Seele. Ich weiß nicht, ob sie immer über alles die gleiche Meinung hatten. Aber von ihrer Zuneigung, von ihrem Herzen haben sie sich nicht auseinanderbringen lassen, sondern ihre Herzen waren zugewandt. Sie waren ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, so heißt es hier weiter, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Dieses Füreinander-Dasein, miteinander auch durch herausfordernde Zeiten gehen, praktische Unterstützung. Und dann ist hier nicht ein Punkt, sondern dann beschreibt es hier Lukas, der den Apostelgeschichte geschrieben hat, weiter mit folgenden Worten. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab und große Gnade war auf ihnen allen. Erkennt ihr die Kausalität? Diese Beschreibung der Beziehungen und auf der anderen Seite heißt es, und die Apostel legten mit großer Kraft Zeugnis ab und die Gnade Gottes war auf ihnen allen. Da ist eine Kausalität dabei. Wenn ein Haufen zerstritten ist, ist die Power nach außen, kannst du in die Pfeife rauchen. Es geht darum, dass wir miteinander Beziehungen leben, echte Beziehungen. Und natürlich auch, egal wie groß eine Gemeinde ist, ich kann nicht zu allen eine gleiche Beziehung leben. Ich reduziere das vielleicht auch auf ein paar um mich herum, mit denen wirklich Leben teilen. Aber auch in der Gesamtgemeinde ist die Frage, verurteile ich? Was spreche ich über andere aus? Wo kommt etwas auf in meinem Herzen? Und wir leben gerade in einer Zeit, wo der Leib Christi herausgefordert wird. Und es wird sich zeigen, ob wir reife Christen sind, auch in der Art, wie wir miteinander leben und umgehen. Oder ob wir in der gleichen Unreife wie die Welt letztendlich auch miteinander diskutieren. Was braucht es in dieser Zeit? Es braucht wirklich Gemeinschaft, echte, tiefe Gemeinschaft. Und jetzt kann man natürlich sagen, das ist Apostelgeschichte. Ist nett, ja. Es war halt, wo die Ausgießung des Heiligen Geistes volle Power da ist. Ist das Utopie für uns, für euch in Göppingen, für uns in Kirchheim? Es ist keine Utopie. Ich glaube, das ist der Anspruch und der Maßstab, was Reich Gottes Beziehungen bedeutet. Jetzt gehe ich noch konkret drauf ein. Wie können wir das leben? Wie können wir das bauen? Ich möchte mit euch in zwei biblische Personen eintauchen. Und ich weiß gar nicht, ob ich schon mal hier über sie gesprochen habe. Ihr habt sicherlich auch von ihnen schon mal Dinge gehört. Aber mir war das nochmal wichtig, weil wir brauchen ja eine Idee, eine kreative Idee. Was heißt es eigentlich, Reich Gottes Beziehungen überhaupt zu leben, zu gestalten? Nochmals, mir ist nochmal wichtig, für was? Es geht nicht um einen frommen Kuschelclub. Ja? Hey, ei, wir haben uns alle irgendwie lieb. Und sich, wenn ich über Gemeinschaft und Reich Gottes Beziehungen, dann habt dieses Apostelgeschichte 4 im Kopf. Das ist eine starke Gemeinschaft, die vernetzt sind, aber die durch die innere Stärke eine Kraft haben, in dieses Umfeld, wo sie leben, hineinzuwirken. Ich träume, ich habe das, lese das mal hier ab, weil manche Sätze muss ich auch mal ablesen, weil ich empfinde, das sind so Kernsätze, wo Gott mir auch so gegeben hat. Ich träume von Gemeinschaften, in denen wir Zurüstung und Ermutigung erfahren, damit wir dadurch einen Plan haben, wie wir das Reich Gottes in unserem Alltag sichtbar machen können. War ein langer Satz. Aber dass unsere Gemeinschaft so ist, dass es uns befähigt, und darum geht's doch, dass wir in unserem Alltag, in unserer Firma, in unserer Familie, dass wir diese, ich habe eingangs gesprochen, von dieser Hoffnung des Reiches Gottes, dass das sichtbar wird. Die Welt lechzt danach. Hey, Römer 8, da heißt es, die Schöpfung seufzt und wartet auf die Offenbarung der Kinder Gottes. Ich weiß, es ist auch in Bezug auf, wenn Christus wiederkommt, aber ich glaube, das ist auch ein gegenwärtiges Wort. Genau. Die Welt seufzt und wartet nicht darauf, dass sich Fromme zerstreiten oder in unnötige Diskussionen verrennen, sondern die Welt wartet darauf, auf die Offenbarung der Söhne und Töchter Gottes. Ich nehme euch jetzt kurz hinein in zwei Beispiele. Ich lese das erste jetzt mal vor, eins aus dem AT, eins aus dem NT. Wie gesagt, ist euch sicherlich nicht unbekannt. 1. Samuel 18. Aber nur, um, dass ihr eine Idee bekommt, wie solche Beziehungen aussehen können. Und es geschah, als er aufgehört hat, mit Saul zu reden, verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Saul nahm ihn an jenem Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückkehren. Da ist von David die Rede. Und dann, und Jonathan und David schlossen einen Bund, weil er ihn lieb hatte wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Oberkleid aus, das er anhatte, und gab es David und seinen Waffenrock und sogar sein Schwert, sein Bogen und seinen Gürtel. Und David zog damit in den Kampf. Wir machen gerade eine Reihe bei uns in der Gemeinde über David. Mich begeistert diese Beschreibung. Hey, das ist für mich ein Typus für Reich Gottes Beziehungen, die hier gelebt wird zwischen Jonathan und David. 1. Samuel, Kapitel 18. Um was geht es ganz kurz? Ich denke, viele wissen es. Saul ist König, sein Sohn Jonathan, eigentlich der nächste Thronerbe. Dann ist hier David, der Goliath besiegt hat, der von allen begeistert, bejubelt wird. Und Saul ahnt etwas davon, dass eventuell dieser David ihn den Thron streitig machen kann, und so ist er eigentlich auch von Gott vorgesehen. David wurde schon vorher von Samuel, von dem Richter, zum nächsten König geweiht. Und dann in all diesen Herausforderungen tritt eben Jonathan auf den Plan, und hier heißt es eben, hier ist beschrieben, dass die Seele Jonathans mit der Seele Davids sich verband, und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Jonathan war ein Geschenk Gottes für David. Und genau das bedeutet das der Name Jonathan. Jonathan heißt Gabe Jahwes oder Geschenk Jahwes. Und es war Jonathan für David. Es war eine hammertiefe, krasse Männerfreundschaft. Nicht nur Stammtischbrüder, die beim Glas Bier über irgendwas diskutieren, sondern es war eine hammertiefe Freundschaft. Wir lesen davon, dass sich die Seele verbunden haben. Und dann heißt es her, sie schlossen einen Bund miteinander. Sie schlossen einen Bund miteinander. Hebräisch heißt es Berit. Und Berit heißt gegenseitige Verpflichtung. In der Bibel wird immer wieder von Bünde gesprochen. Unser Gott, an den wir glauben, ist ein Gott des Bundes. Und Bund heißt Loyalität, Verpflichtung, Zuverlässigkeit, füreinander, miteinander stehen, Unterstützung. Wisst ihr, Bundesfreundschaften, das ist der Maßstab für Reich Gottes Beziehungen. Ich weiß, vielleicht sagt einer, er ist ein bisschen hochgegriffen, aber ich glaube, wir brauchen da ein Bild, ein Verständnis davon, wo Gott uns hineinsetzen will, auch als Gemeinde. Es ist mehr als auch sich, wenn man das wieder kann, sonntags zu versammeln. Es geht echt darum, lebendige Beziehungen, ermutigende Beziehungen miteinander auch zu leben. Ich habe in Kirchheim, wir haben so ein Netzwerk seit 3-4 Jahren, mehr unter, sag ich mal, es gibt Allianz, ACK, es gibt auch noch dieses Netzwerk, wir nennen es Netzwerk des Geistes, mehr so die charismatischeren Gemeinden in der Region. Und wir treffen uns seit 3-4 Jahren. Für was? Nur zum Lobpreis, zum Hören auf Gott und unsere Region zu segnen. Und ich weiß, es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, wo Gott uns in diesem Abend hineingenommen hat und gesagt, so, und jetzt ist dran, einen Schritt weiter zu gehen, dass ihr euch nicht nur einfach so trefft und nett euch miteinander austauscht, sondern dass ihr geistlich einen Bund untereinander schließt. Dass ihr sagt, als Gemeinden und Werke, ihr unterstützt euch, ihr hört auf, übereinander schlecht zu reden, ihr betet füreinander, also dass es wie in ein neues Level, Freundschaft ist gut, Bundesgemeinschaft ist nochmal ein Level auch höher. Und was tut Jonathan hier? Jonathan, von ihm heißt es, er legt ab zur Versiegelung des Bundes. Er gibt David hier etwas und das ist echt krass. Da heißt es, er zog aus das Obergekleid, das er anhatte, seinen Waffenrock und dann heißt es sogar, da heißt es, und sogar sein Schwert, sein Bogen und seinen Gürtel. Alles, was Jonathan ausmachte, das war ja sein Gewand, sein Königssohngewand, das war es war mehr als jetzt nur ein nettes Gewand, sondern das hat ja seine Identität ausgemacht, auch seine Autorität. Und dann legt er sein Schwert ab, also sein Gürtel heißt es hier, sein Bogen. Eigentlich die Dinge, die er selber auch zum Kampf braucht. Für mich ist es ein Bild, Jonathan legt alle Ressourcen, die Gott ihm gegeben hat, David zur Verfügung. Ist das nicht ein geniales Bild für Reich-Gottes-Beziehung? Hey, wie weit weg sind wir manchmal da, auch in der Gemeinde Jesu? Einfach von diesem Bild. Ich glaube, wir brauchen da manchmal Bilder. Und wenn ihr euch das so vorstellt, ich versuche immer mehr, wenn ich Bibel lese, will ich euch da echt ermutigen. Lest nicht nur die Bibel, sondern versucht mal, mehr auch in diese Geschichten selber einzutauchen, als ihr wärt selber dabei. Wenn ihr das seht, David ist da schon auf der Flucht und Jonathan kommt und begegnet David, zieht es dann aus. Also das muss man sich einfach vorstellen. Und dann, was es mit David macht. Ich stelle mir einfach vor, David, ihm laufen die Tränen runter, als er das sieht, wie sein Freund Jonathan ihm alles zur Verfügung stellt. Ja, er ist jetzt, war bisher noch im Königshaus selber und ist dann verjagt worden und muss den Tod fürchten. Und dann kommt hier der Königssohn, der ihm alles zur Verfügung stellt. Das ist mir so wichtig. Wir müssen vielmehr, die Bibel ist voller Geschichten. Und das sind nicht nur Geschichten, die wir geschwind drüber weglesen, sondern in Geschichten muss man eintauchen. Ja. Und dann ist echt interessant. Jonathan wäre ja selber Thronerbe gewesen. Und er stellt eigentlich das David zur Verfügung, was eigentlich er für sich gebraucht hätte. Sein Vater Saul, der ist ja mal hammerwütend, als er merkt, dass Jonathan David unterstützt. Und dann ruft er mal, das steht in 1. Samuel 23, Vers 17, ruft er Jonathan zu, voller Hass selber und sagt, dass wenn dieser David, der wird dir ja den Thron streitig machen. Sag mal, checkst du es überhaupt nicht? Aber für Jonathan war das klar. Er sagt in 1. Samuel 23, 17, das war der Vers, da sagt er zu David, du wirst König über Israel werden und ich werde der Zweite nach dir sein. Um was geht's da? David hat eine Berufung. David hat eine Berufung, König zu werden. Wäre David in diese Berufung ohne Jonathan hineingekommen? Ich weiß, ist jetzt vielleicht ein bisschen hypothetisch. Man hätte können sagen, naja, wenn es nicht Jonathan, Gott hätte vielleicht andere Wege gehabt. Aber Gott hat Jonathan gebraucht, damit David in seine Berufung hineinkommt. Als David in der Wüste war, völlig fertig, kommt Jonathan, das ist die letzte Begegnung, die er mit David hatte, wird auch beschrieben, 1. Samuel 23. Und dann heißt es, Jonathan aber ging hin zu David in die Wüste und stärkte seine Hand in Gott, sich gegenseitig zu stärken. Wisst ihr, Und darum geht's mir. Und deshalb mache ich mir gerade Sorgen um den Leib Christi. Jonathan war für David einer, der ihm Wind in die Segel seines Lebens hineingegeben hat. Und wenn wir eher, das ist manchmal mein Empfinden, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur subjektiv und ich will es auch nicht zu schwarz malen, aber ich will uns wachrütteln. Wenn wir eher dabei sind, uns Wind aus den Segeln zu nehmen, dann machen wir uns aneinander schuldig. Derjenige, der David, das ist jetzt eine ganz kleine Abkürzung noch an dieser Stelle, derjenige, der David am meisten Wind aus der Segel genommen hat, war sein eigener Bruder, der älteste Bruder. Ihr könnt es mal nachlesen, da kann ich jetzt nicht tiefer drauf eingehen, aber das ist in diesem Kampf David gegen Goliath. Und als David eigentlich vorhat, in diesen Kampf zu ziehen, kommt sein älterer Bruder Eliab und sagt, hey, was willst du überhaupt? Hau ab, ja? Du willst hier nur groß aufspielen. David ist voller Vertrauen. Und was macht Eliab? Er nimmt ihn den Wind aus der Segel, weil er selber vielleicht enttäuscht ist. Manchmal ist so. Ja, er ist selber resigniert und ihn will sein jüngerer Bruder mit seiner eigenen Resignation auch infizieren. Die Frage ist, haben wir Eliabs Beziehungen? Oder haben wir Jonathans Beziehungen? Ich möchte noch einen kurzen Schwenk. Nee, lass mich das noch sagen. Für wen kannst du ein Jonathan sein? Ich empfinde auch für uns als Ehepartner mit unseren Kindern. Hey, lebt dieser, und darum geht es ja, dass ihr das erfasst. Hier geht es um einen Spirit. Lebt dieser Jonathan-Spirit in uns, weil das ist ein Reich Gottes-Spirit, der nicht alles sagt, ei, dei, dei, ist immer alles gut und Honig um den Mund schmieren. Das meine ich gar nicht. Aber dieser Ermutiger, dieses sich verpflichten, Berit, Bund, hey, wir lassen uns nicht auseinanderdividieren. Und wenn wir uns mal zoffen, dann achten wir wieder, dass wir versöhnt wieder aufeinander zugehen. In Bezug auch auf Kollegen, auf Freunde, auch da gilt es. Welcher Spirit treibt mich da? Auch im Umgang, im Geschäft. Was für eine Atmosphäre kreiere ich? Du kreierst Atmosphäre, ob du in Eliab bist oder in Jonathan. Und jetzt noch, ganz kurzer Schwenk noch, ins Neue Testament. Das ist auch einer meiner Lieblingsfiguren im Neuen Testament. Manche wissen jetzt vielleicht gleich, wer kommt. Aber das ist für mich genauso ein Sinnbild, damit ihr griffig habt, wie können solche Beziehungen aussehen, die wir heute brauchen. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 9. Saulus hat sich bekehrt und er wird ja nicht, das muss ich immer auch manchmal sagen, manchmal sagt man ja vom Saulus zum Paulus, das ist eigentlich biblisch nicht richtig. Paulus war nur sein griechischer Name. Das hieß so manchmal fast so ein bisschen, naja, er der Jüdische und jetzt ist er der Christliche und dann ist es wie ganz getrennt. Ja, er hatte enorme Veränderung erlebt, eine tiefgreifende Veränderung, aber auch nach seiner Bekehrung wird er in der Bibel immer wieder noch als Saulus genannt. Nur nachher ist er im heidenchristlichen Bereich unterwegs, da wird er dann Paulus genannt. Wir lesen in Vers 26, 27 in Apostelgeschichte 9 nämlich Folgendes. Als Saulus nach Jerusalem gekommen war, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen und alle fürchteten sich vor ihm, dass sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Barnabas aber nahm ihn und brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen. Pünktchen, Pünktchen. Was ist die Situation? Saulus bekehrt sich in Damaskus, kommt wieder zurück nach Jerusalem, sucht jetzt irgendwie die Gemeinschaft der Gemeinde, der Gläubigen in Jerusalem. Und was machen die? Ja, riese Welcome Party für Paulus oder Saulus? No, überhaupt nicht. Sondern die sind, und völlig verständlich, die sind zuerst mal abwartend, misstrauisch. Hey, der hat uns so viel Schwierigkeiten bereitet. Der wollte uns vernichten. Hey, mal langsam, vielleicht ist es hier Stasi-mäßig, Underground oder sonst irgendetwas. Und sie sind da sehr misstrauisch. Und dann ist interessant, eine Person wird für Paulus zum Türöffner, nämlich Barnabas. Da heißt es, Barnabas aber nahm ihn, den Paulus, und brachte ihn zu den Aposteln. Barnabas ließ Paulus nicht abblitzen, sondern Barnabas erkannte in ihm etwas, glaube, er erkannte es schon sehr früh in ihm etwas, dass der eine wichtige strategische Rolle einnehmen wird. Und er nimmt Paulus und bringt ihn zur Gemeinde, vernetzt die Barnabas. Lass mir ein paar Sätze zu ihm sagen, weil das auch so spannend ist, die Person. Der wird mal das erste Mal, wird von ihm berichtet, ich glaube Apostelgeschichte 4 oder 5, wo es dann auch heißt, er heißt eigentlich Josef ursprünglich, aber die Gemeinde gab ihm den Namen Barnabas. Ist interessant. Sohn des Trostes heißt es. Und eigentlich vom Hebräischen her, ist interessant, Sohn des Trostes oder Ermutigung, kann man beides sagen, aber der eigentliche Name Barnabi, das heißt Sohn des Propheten. Also Nabi war, ist im Hebräischen der Prophet. Und Barnabas war wohl einer mit einer prophetischen Begabung, die ganz stark darauf abgezielt hat, Menschen zu ermutigen. Wisst ihr, was Gemeinde ganz, ganz enorm zusammenschweißt, ist, wenn wir uns prophetisch Worte Gottes, Worte der Ermutigung und des Trostes zusprechen. Ich habe das am Sonntag heute vor 2 Wochen erlebt. Wir hatten auch immer Segnungsdienst nach dem Gottesdienst und ich habe mir gedacht, mir als Pastor tut es auch mal wieder gut, mich segnen zu lassen. Und ich bin dahin und dann hatte eine Frau, und es war interessant, es war eine Frau, von der ich mal vor ein paar Monaten gehört habe, in einem anderen Gespräch, Günther, ich leide manchmal so ein bisschen drunter, ich habe gar keine, alle reden von Hören auf Gott und ich habe gar keine Bilder und ich fühle mich da oft so, ja, wie wenn Gott mich vergessen hat in der Gabe. Und sie ist aber bei uns im Segnungsteam und plötzlich spricht sie über mich etwas aus, ja. Und es hat mich so ermutigt. Doch, ich erzähle es euch ganz kurz. Sie hat mich gesehen am Tisch und wie Gott mir Bauklötze auf den Tisch legt und hat gesagt, Günther, bau da damit. Ja, es war ihr Bild. Und dann sagt sie, ich hätte da gebaut, intensiv, und dann wären Leute an dem Tisch vorbeigelaufen, hätten so im Vorbeilaufen so noch ein paar andere Bauklötze draufgeschmissen. Und jetzt lagen die von Gott, die Bauklötze, und die von anderen Menschen so zusammen auf dem Tisch. Und ich war versucht, eben die Leute im Vorbeilaufen draufgeschmissen haben, die Bauklötze auch noch mit rein zu verwenden. Und Gott spricht, Günther, achte drauf, dass du wirklich nur die Bauklötze nimmst, die ich dir gebe. In all den Wirren und Herausforderungen auch der letzten Wochen war das für mich ein prophetisches Wort der Ermutigung. Leute, und das war auch das, man kann ja auch in Bethel manches kritisieren in der Gemeinde da in Reading. Ich war dort vor 3 Jahren. Was mich begeistert hat, war, dass eine Atmosphäre von prophetischer Ermutigung war. Du bist überall, wo du hinkommst, sind Leute immer wieder gesagt, kann ich für dich beten? Kann ich dir Hände auflegen? Und dann kam ein Wort der Ermutigung. Ja, Barnabi. Leute, das brauchen wir. Das braucht auch ihr in Göppingen. Es ist nett, wenn ihr füreinander betet, einander segnet, aber lass diese Gabe, die prophetische Gabe ist eine ganz starke Gabe, die wir jetzt brauchen. Aber nicht nur im Sinne von Zukunftsvoraussagen, sondern was hat Gott jetzt hier für meinen Bruder und für meine Schwester? Was will Gott ihm offenbaren? Also ganz kurz Barnabas noch da dazu. Er ist der Türöffner für Saulus. Meine Frage war, für wen können wir Türöffner sein? Und dann ist interessant, wie die Geschichte mit Barnabas dann weitergeht. Paulus muss aus Jerusalem doch fliehen. Wo geht er hin? Nach Tarsus, da kommt er ursprünglich her. Und dort ist er ein bisschen in der Versenkung. Da wird sehr ruhig um ihn, hört man zuerst mal nichts. Barnabas aber, der kommt nach Antiochia, der wird da hingeschickt. Der soll, das ist in Apostelgeschichte 11, soll schon ein Stück sich um die Gemeinde dort kümmern. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 11, Vers 25, als Barnabas eine Zeit lang in Antiochia war und dort viel Arbeit zu tun gab, heißt es in Apostelgeschichte 11, 25, Barnabas zog aber nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen, und dann, als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Wisst ihr, wie das war? Ich stelle mir das folgendermaßen vor. Paulus sitzt in seinem Studierzimmer, wie auch immer, hat er studiert, auf einmal klopft's, macht Tür auf. steht Barnabas vor der Tür und sagt, Paulus, komm, ich brauche dich. Komm, jetzt ist, vielleicht war die Zeit der Ruhe gut, aber jetzt hole ich dich aus Tarsus raus und jetzt komm nach Antiochia, dort an den Platz deiner Berufung. Und für mich stehen die zwei Orte für geistlich für etwas, für Tarsus und Antiochia. Viel zu viele Christen leben noch in ihrem Tarsus. In dem, wie gesagt, vielleicht ist mal eine Zeit richtig, auch mal runterzufahren, mal Ruhe zu haben, aber manche Leute, da wird Tarsus zum Heimatort, dieser Ort, wo wie Passivität da ist. Und dann braucht es, entweder man schafft es selber, rauszutreten und nach Antiochia zu gehen, also in diese Berufung Gottes hinein, oder Gemeinde, in der Gemeinde sind Barnabasse unterwegs, die dann Blick für sich haben, die nicht nur um sich selber drehen, sondern die dann mal vorbeikommen und anklopfen und sagen, hey du, setz deinen Namen ein, unseren Namen, ist Zeit, Tarsus ist jetzt vorbei, komm jetzt in das hinein, was Gott für dich bereit hält. Hey, und da ist so viel Potenzial, das noch auch brach liegt. Ich schließe jetzt, mit was bin ich eingestiegen? Was war mein Herzintention für heute? Starker Leib Christi in herausfordernder Zeit. Die Welt ist erschüttert. Da ist es fatal, wenn wir auch als Leib Christi erschüttert sind, in dem Sinn, dass wir uns schwächen. Damit Leib Christi stark ist, brauchen wir Jonathans und Barnabas Beziehungen. Und ich kann nur euch Göppinger sagen, investiert in eure Beziehungen. Nochmal nicht im Sinne, dass ihr euch um euch selber dreht, sondern investiert in eure Beziehungen. Lasst die Dinge nicht einfach laufen, wenn Versöhnung dran ist. Wenn dir Gott heute Morgen sagt, ich habe mich, mein Herz ist nicht mehr dem anderen zugewandt. Und wir müssen auch nicht mehr darüber diskutieren, ob wir hier genau gleiche Meinung haben. Aber wir wollen versöhnt sein, weil unsere Mitte ist nicht gleiche Positionen in dieser zum Beispiel auch Corona-Frage, sondern unsere Mitte ist Christus. Er ist das Fundament. Und zu ihm kommen wir jetzt wieder zurück. Dann ruf der Person an. Dann sag, es tut dir leid. Und du willst wieder neu auch versöhnte Beziehungen auch leben. Wisst ihr, solche Gemeinschaften, das wird in der Zukunft immer, wir leben in einer Zeit von Vereinsamung. Das ist die Tendenz in unserer Gesellschaft. Und solche Gemeinschaften, die einander annehmen, die aushalten, die tragen, die aber verbunden sind, das macht Attraktivität aus. Attraktivität macht nicht in erster Linie aus, ob wir ein tolles Gebäude haben, ob wir coole Professionalität in allen Bereichen haben, Hochglanzflyer XY. Die Attraktivität macht aus die Gegenwart Gottes, ja, eindeutig. Aber auch die Art, wie wir Beziehungen miteinander leben. Schwächt euch nicht selbst, sondern stärkt euch gegenseitig. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir leben in spannenden Zeiten. Und wir sind genau hierfür auch geboren. Wir sind genau hier 2020 jetzt reingesetzt worden. Das ist doch nicht Zufall, dass jetzt irgendwie auch diese ganze Pandemie da ist und andere Herausforderungen. Wir sind genau hier hineingeboren in diese Zeit. Und ich bete ganz neu, Heiliger Geist, um diesen Adlerblick, um diese geistliche Perspektive und dass wir uns nicht blenden lassen oder nicht auf Kampffelder führen lassen, zu denen wir nicht berufen sind, Herr. Sondern dass wir die Kämpfe kämpfen, die du uns, lebendiger Gott, hinlegst. Und darum bete ich, dass wir das erkennen, ganz neu. Dass du es jedem Einzelnen auch ganz neu offenbarst. Vater, und so segne ich die Göppinger Gemeinde in deinem wunderbaren Namen. Bitte dich um deinen Shalom, Herr, für jeden Einzelnen. Und ich bete, dass jetzt auch durch diese Message, das nicht nur, es war jetzt nicht gut, sondern dass es Frucht bringt, neues Denken generiert, Herr. Und ich segne euch, Göppinger, mit einer tiefen Gemeinschaft und dass ihr sehen dürft in eurem Umfeld, dass die Kraft Gottes durch euch wirksam wird und Menschen verändert werden. In Jesu Namen. Amen. Amen.